Liebe Gemeinde, ein großes anderes Stichwort, das die Zeit des Advent beschreibt, über das eine wurde schon gepredigt, über Ankunft, ist das Stichwort Erwartung. Und das steht heute über der Predigt, die über einen Abschnitt geht aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, Vers 67 bis 79. Der Zusammenhang ist die Vorbereitung auf die Geburt dessen, der wiederum die Geburt des Heilandes vorbereiten soll, nämlich Johannes des Täufers. Nicht die Geburt, aber der letzte Prophet vor Jesus sein wird. Und der Vater von Johannes, dem Täufer, ist Zacharias. Im Lukas-Evangelium erfahren wir, als er wieder zur Stimme kam, bei Stimmen war, der Stimme, die ihm ein Stück weit eine Zeit lang genommen war, da lobt er, und diesen Lobgesang lese ich uns. Und sein Vater Zacharias wurde des Heiligen Geistes voll und weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und dächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällt. Und du, Kindlein, Johannes, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Du wirst vor dem Herrn hergehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heil gibst seinem Volk in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch welche uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, auf dass er erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Liebe Gemeinde, ich bekenne mich dazu, mir geht es auch so wie vielen anderen Deutschen. Ich bin auch ein Mensch des Gemütes, und Mark Twain soll mal gesagt haben, wenn Sie die Deutschen kennenlernen wollen, dann müssen Sie an Weihnachten kommen. Ich glaube, er meinte die Adventszeit mit dazu. Und es geht mir auch so, dass es etwas in mir anrührt, in dieser Zeit der Lichter. Das ist eine schöne Vorstellung, wenn man sich vorstellt, so eine Familie, die in dieser Zeit ein bisschen mehr nach innen geht, sich um den Adventskranz versammelt, eine Geschichte lauscht, oder ist schon alles bei uns so ausgebrannt, solche Hoffnungen leer, geträumt? Ist da nichts mehr, wovon man träumt? Wünsche und Erwartungen und Sehnsüchte? Ist das noch eine Zeit, in der es sowas gibt? Ich habe jetzt die letzten Tage gehört, von irgendjemand, der kriegt seine Weihnachtsgeschenke wirklich schon weit vorher. Und was ist dann aus der Erwartung geblieben? Es gibt tatsächlich Häuser, ich weiß es von einem Kollegen, von einem Pfarrer, der kam in ein Haus, da hat er erlebt, dass so ein Zusammensein gar nicht mehr möglich ist, weil in diesem Wohnzimmer, da ließ er sich auf den Sessel nieder, und als er dachte, das wäre so ein Drehsessel, wo man sich nur einander zuwenden kann, merkte er, das geht gar nicht, die Sessel sind alle festgeschraubt, und zwar alle Richtung Fernsehen. Also mit dem Blick auf den Fernseher, sodass, als er mit jemand sprechen wollte und den Sessel umdrehen wollte, merkte er, er muss sich so mit dem Kopf umwenden, der Sessel macht nicht mehr mit. Das ist also eine gespenstige Geschichte, sich vorzustellen, dass es Familien gibt, die ihr Wohnzimmer wirklich als Kino so verstehen, dass die Sessel sogar schon festgeschraubt sind. Unter uns, ich habe das im Haus Jona eben ganz anders predigen können, hier ist das ein bisschen gefährlich, aber unter uns habe ich im Haus Jona so gesagt, da gibt es auch mit Recht dann welche, ich bin ja auch über 40, da kann man dann nicht mehr erwarten, dass man bestimmte Falten, wenn man vor dem Spiegel steht, noch los wird. Da haben wir keine Erwartungen mehr zu haben, oder? Für den Körper. Aber innerlich, die Jugend zum Beispiel, die müsste doch noch ordentlich was erwarten, oder? Es wäre jetzt mal interessant zu hören, was ihr so erwartet. Es gibt aber auch da realistische Studien, also wenn die Umfragen dann doch so ein bisschen vertrauensvoll zu hören sind, dass 76% der befragten Jugendlichen eigentlich damit rechnen, dass Technik und Chemie die Umwelt immer mehr zerstören werden, dass 50% sogar Angst vor einem neuen Krieg haben, Atomkrieg, dass 60% davon ausgehen, dass sich die Menschen noch mehr isolieren und nur noch an sich selber denken. Das Interessante ist der Pessimismus in dieser Studie unter Jugendlichen. Keine großen Erwartungen mehr, dass sich da mal was ändern könnte. Und deswegen wollen viele Jugendlichen auch gar nicht älter werden. Sie wollen so bleiben, wie sie sind. Früher, da strebte man noch danach, wenn ich richtig gebildet bin, so schnell wie möglich erwachsen zu werden und das endlich alles tun zu dürfen, was die Erwachsenen dürfen. Aber das darf man heute als Jugendlicher sowieso, oder? Deswegen gibt es da keine großen Erwartungen mehr. Und deshalb will man auch nicht immer heraus, eigentlich aus der Gruppe von Jugendlichen. Wir sehen es überall. Also Kleider werden möglichst lange wie jugendgemäß getragen. Sprache und Ausdrucksformen sind auch bei Erwachsenen sehr oft schon die der Jugendlichen. Und bei der Vielzahl von Bildungsangeboten bis in die 30er Jahre hinein, in 30. Lebensjahre hinein, man könnte ein ewiger Student bleiben. Erwartungen. Was für Erwartungen haben wir für dieses Jahr, für diesen Advent? Ja, wenn, dann doch etwas, was für alle Generationen gilt. Ich finde, erwarten, dass man ein Stück Integrität entwickelt und bewahrt, dass man ein Stück sich selber verwirklicht und man selber wird, das ist eine Sache, die sich durch alle Generationen zieht. Das ist eine Erwartung, die wir wohl alle haben. Zu wissen, wer man selber ist. Oder anders, egozentrischer, ein Stück einfach aus dem großen Kuchen noch rausschneiden, aus der großen Torte des Lebens. Und wie viel haben wir schon erfahren, dass es einfach so nicht ist? Wie soll man dann noch was erwarten, wenn man sieht, dass so Träume zerplatzt sind? Da stimmt doch vorn und hinten manchmal was nicht mit unserem Lebensprogramm. Also, was bringt es für alte Menschen, die nur noch nach hinten resigniert schauen, auf das, was mal gewesen ist, auf die Vergangenheit, und die wird dann vergoldet, obwohl sie verstehen das Wortspiel, vielleicht gar nicht so goldig war. Und für die Jugendlichen, von denen manche sagen, sie sei eine Schlaffi-Generation, die nur so saft- und kraftlos rumhängt, mit »Lass mich in Ruhe« auf den Lippen. Also ich habe jedenfalls die Erwartung aufgegeben, dass ich einen Ausdruck dieser Schlaffi-Sache beenden könnte, wenn ich jetzt dann ab und zu mal versucht habe, den Schulranzen wieder ein bisschen straffer zu ziehen, dass er nicht wie so ein seltsamer Sack bis auf den Po hinten runterhängt. Das muss ja heute so sein. Haben Sie es mal gesehen? Die Schulranzen müssen jetzt auch noch so schlabbern. Das Einzige, was noch fest war auf dem Weg zum Schulweg, das war dann am nächsten Tag schon wieder vorbei. Tja, gibt man auf oder erwartet man noch was? Ich wünschte mir, wir hätten jetzt einen Augenblick Zeit unter uns und wir könnten uns mal unterhalten. Was erwarte ich eigentlich von meinem Leben? Was soll noch kommen? Womit rechne ich eigentlich noch? Das ist ein großes Adventsthema, Erwartung. Und wir haben hier die Geschichte von einem Mann, der heißt Zacharias. Dieser Mann, der Vater von Johannes dem Täufer, war ein frommer Mann. Er ist anerkanntermaßen ein frommer Mann. Die Bibel bestätigt es. Lesen Sie mal nach, heute Nachmittag, diese Geschichte. Auch seine Frau, eine fromme Frau. Die Bibel bestätigt es allen beiden. Ein frommes Ehepaar. Und sie haben viele Jahre gelebt, so lange, dass sie nicht mehr erwarten konnten, auf natürliche Weise ein Kind zu bekommen. Und Kinderlosigkeit, das ist ein bisschen anders wie heute manchmal, das war damals eine große Strafe. Das war damals eine Schande, eine Schmach vor den Nachbarn. Und man konnte sich manchmal fragen, warum sind solche frommen Leute so gestraft von Gott? Mit diesem, dass dieser Segen ausbleibt. Warum? Und Jahr für Jahr ist dieser Zacharias als Priester im Tempel. Er weiß also, wo Gott zu finden ist. Er ist im Heiligsten. Er tut seinen Dienst, er ist Gott ganz nahe. Dieser Mann war, wie viele Leute wussten, bewandert im Wort der Bibel, Altes Testament, im Gottesdienst. Wir würden heute hinzufügen, wenn wir das auf uns übertragen, ein Mensch, der wusste, er nimmt teil an der Gemeinschaft der Christen, im Gottesdienst, im Abendmahl, in einem Hauskreis. Und trotzdem, wie bei uns, manchmal hat er eigentlich nichts mehr erwartet. Wenn er zum Gottesdienst ging, um Gott zu dienen im Allerheiligsten, in der tiefsten Gemeinschaft, die sich ein Jude vorstellen konnte, die man mit Gott haben kann. Wenn ich diese Geschichte richtig verstehe, hat er eigentlich nichts mehr erwartet. Gebetet hat er. Aber hat er auch damit gerechnet, dass diese Gebete wirklich erhört werden? Wie viele gehen Sonntag für Sonntag in die Kirche, beten und rechnen nicht im geringsten damit, dass das, was sie beten, nun auch wirklich noch was bewirkt? Sie sind auf den Plätzen, wenn wir das jetzt mal so aufteilen, die drei Punkte, die in dieser Predigt jetzt kommen, auf die Plätze, fertig, los. Sie sind auf den Plätzen, aber trotzdem fragen sie, was soll schon noch kommen? Kommt uns das bekannt vor? Eigentlich traut man Gott nichts mehr zu. Für das eigene Leben, das Zacharias, wie es Zacharias ging, ganz innen drin. Und das ist doch ein langweiliges Leben. Ist das nicht langweilig, wenn man mit nichts mehr wirklich rechnet, dass sich was noch verändert? Was ist das für eine Verkümmerung von unserer Existenz, wenn man mit nichts mehr rechnen würde? Sogar der Glaube wird dann eines Tages langweilig. Wenn man mit dem lebendigen Gott nicht mehr rechnet. Wenn man nur darauf wartet, dass man irgendwann dann doch in Rente geht, pensioniert wird, wenn man Sonntag für Sonntag zur Kirche geht, gehorsam, aber nicht wirklich damit rechnet, dass Gott in jeder Lebensphase, auch in meiner, in deiner, noch etwas mit uns vorhat und einen guten Plan hat, für uns ganz persönlich, individuell, natürlich auch für die Gemeinde und für die Welt. Es gibt auch Gegenbeispiele, die Hoffnung machen. Zum Beispiel habe ich eins vor Augen, dem ich selbst viel verdanke, weil ich eine Zeit da verbracht habe zwischen Abitur und Beginn des Studiums. Das ist das sogenannte geistliche Rüstzentrum Krelingen. Pastor Kemner hat es aufgebaut. Wissen Sie wann? In 15 Jahren zwischen seinem 65. und 80. Lebensjahr. Normalerweise denkt jeder, da hast du dein Leben gelebt. Bloß weil er in Rente geht, hat er sein Leben gelebt? Dieser Mann fing dann erst noch mal richtig an. Er ist vor ein paar Jahren gestorben und hat eine dicke Autobiografie hinterlassen. Er hat in 15 Jahren etwas aufgebaut, was andere in einem ganzen Leben nicht schaffen. Nach seiner Pensionierung, dieser Mann war nämlich offen für Gott, für das, was Gott mit ihm noch tun wollte. Und da hat er dieses Grelinger Glaubenswerk aufgebaut. Fahren Sie mal ab, wenn Sie auf der Autobahn sind, hinter Hannover von hier aus gesehen, an der Autobahnkreuzung, oder ist es eine Dreieck, nach Bremen rüber, Autobahndreieck Walsrode. Wenn Sie mal irgendjemand in Hamburg besuchen, fahren Sie mal ab und in 10 Minuten sind Sie da und schauen sich das an. Ein Freizeitheim, 2 Studentenhäuser, ein Altenheim, ein Glaubenshof für Drogenabhängige, ein Rehabilitationshof, eine Gärtnerei und so weiter und so fort. Ein Riesenwerk. An einer Stelle des Lebens, zu einer Zeit, wo normalerweise alle sagen, was soll ich schon noch erwarten? Was soll noch kommen? Da fing er erst nochmal richtig an. Da begann eigentlich sein Lebenswerk. Zacharias rechnet mit nichts mehr. Das ist langweilig. Das ist tödlich lang. An Langeweile kann man ersticken. Gott hat mit uns noch was vor. Und hoffen, erwarten, mit Gott rechnen, das ist im biblischen Verständnis ein und dasselbe, dass man nicht umsonst hofft. Dass man im Glauben sogar vorwegnehmen kann, dass Gott mit uns noch was tut. Wir haben ein Recht, das zu erwarten, wenn wir Kinder Gottes sind. Wenn wir es nicht sind, dann haben wir dieses Recht nicht. Aber Gott spricht dir dieses Recht zu, wenn du sein Kind bist. Denn du bist ja das Kind eines Vaters, der, wie wir es eben schon gemerkt haben in diesen ganzen Adventsliedern, auch in den Worten von Constanze Lotz, also die sie zitiert hat. Er kommt gewaltig, er ist nicht nur der kleine, süße, niedliche, er ist der Herr der Herren, der König der Könige, der Prinz der Herrlichkeit. Dürfen wir nicht erwarten, dass Menschen, die Kinder dieses Vaters sind, des Vaters im Himmel, des Königs über alle Dinge, des Herrn dieser Welt und der Weltgeschichte, dass noch was kommt? Ich meine, ich habe eben gesagt, die Nicht-Christen sind, haben das nicht zu erwarten. Aber doch, gerade die haben ja auch noch das größte Abenteuer vor sich, eigentlich zu erkennen, dass Gott real existiert. Wenn wir das doch mal umdrehen könnten, wenn wir das doch mal einmal umdrehen können und nicht sagen, na ja, wir sind auch noch da, die Christen sind auch noch da. Wenn wir das doch mal umdrehen könnten und sagen, die anderen sind noch nicht da, die sind noch nicht da angekommen. Ja? Wenn wir uns auch umdrehen könnten und wagen könnten, auf dem Weihnachtsmarkt zu stehen heute und zu sagen, hey, noch nicht Christ? Meine Herren, was bist du altmodisch. Du musst dich endlich mal modern verhalten, du musst endlich mal up to date sein, der König kommt und du hast dich noch nicht drauf eingestellt? Du bist echt von vorgestern. Wenn wir doch mal als Christen so auftreten könnten, weil wir das aber auch selber so empfinden. Aber oft ist es andersrum. Wir erwarten nichts mehr, außer dass wir gerade noch so überleben mit der Kirche angesichts einer immer größer säkularisierten Gesellschaft. Aber dieser Vater sorgt für uns. Er sorgt auch dann für uns, wenn wir uns als seine Kinder daneben benommen haben. Denn Väter, gute Väter, sorgen für ihre Kinder auch dann, wenn sich ihre Kinder nicht gut benommen haben. Eine Kindschaft verspielt man doch nicht einfach so. Man kann leben, als wäre man nicht Kind dieses Vaters. Denken Sie an den verlorenen Sohn, der bei den Schweinen im Dreck landete. Aber das Vaterhaus, das sagt uns diese wunderbare Geschichte von Jesus, war immer noch offen für ihn. Was soll schon noch kommen? Wir dürfen auch wieder zurück und neu anfangen. Erwarten dürfen wir, dass Gott mit uns was vorhat. Und das Zweite, ja, das verschlägt einem manchmal die Sprache. Das ist jetzt hier wirklich passiert. Zacharias wurde stumm. Ein Engel kommt und greift wirklich ein. Er geht in den Tempel, lesen Sie mal nach, und plötzlich während er ganz normal seinen Dienst verrichtet und nichts erwartet, steht ein Engel. Es ist der Erzengel neben ihm. Also höher konnte Gott in der Hierarchie des Himmels gar nicht anfangen, sich einem Menschen zu zeigen. Der Höchste, der Engel. Und stellt euch vor, ihr kämt einmal in den Gottesdienst und hier steht der Erzengel Gabriel. Und er hat eine ganz konkrete Botschaft für jeden Einzelnen von uns und sagt, ich habe mit dir heute noch was vor. Dir hat Gott heute noch was zu sagen. Aber dass das keiner falsch versteht. Der Erzengel Gabriel erzählt dem Zacharias nicht, dass er nächsten Monat eine Gehaltserhöhung bekommt oder sowas. Er sagt ihm, Zacharias, du und deine Frau Elisabeth, ihr werdet ein Kind bekommen. Das wird der Vorläufer des Messias sein. Johannes sollte ihn nennen und er wird ein starker Mann sein, der vielen in Israel zum Heil werden wird. Und das ist die unmöglichste Stelle im Leben des Zacharias. Die wunderbarste. Denn wie soll er denn noch ein Kind kriegen mit seiner Frau? Das ist einfach absurd. Ist ein bisschen witzig, weil ein bisschen später kriegt Maria das gesagt. Die sagt, ich bin zu jung, ich habe noch mit keinem geschlafen. Wie soll ich ein Kind kriegen? Und hier heißt es, ich bin zu alt, ich kann kein Kind mehr kriegen. Deswegen die unmöglichste Stelle im Leben des Zacharias. Und ich denke mir, dass heute nicht nur ich hier stehe mit einem Leben, in dem es unmögliche Situationen gibt, wo nach menschlichen Ermessen nichts mehr drin ist. Wo man mit 46 Jahren, wie ich sie jetzt eben habe, auch sagt, ach naja, so langsam muss man anfangen, von diesen Träumen Abschied zu nehmen. Nach menschlichem Ermessen. Eine unmögliche Situation, in der du vielleicht bist, ein Teufelskreis oder Bindungen, die einen gefangen halten oder Dinge, mit denen man einfach nicht fertig wird. Und was ist die Antwort des Zacharias? Er zweifelt. Wie soll das gehen? Wie soll das passieren? Wir können uns auch vorstellen, dass er beinahe angefangen hätte zu lachen. Aber wahrscheinlich war eben doch diese Gestalt des Erzengels für ihn viel zu furchterregend, sodass er es gar nicht wagen konnte. Sarah, die Frau von Abraham, die hat gelacht, als ihr der Abraham das erzählt hat. Aber Abraham, der den Engeln begegnet ist, hat nicht gelacht. Es ist Advent, liebe Gemeinde. Wir reden wieder von Engeln, von der Realität der übernatürlichen Welt. Nicht nur zur Weihnachtszeit sind die da. Und das musste jedes Mal gesagt werden, wenn ein Engel auftrat. Fürchtet euch nicht. Immer haben Menschen sich gefürchtet, wenn sie so unmittelbar vor Gott standen und Gott ihnen unmittelbar begegnete. Da musste immer gesagt werden, fürchtet euch nicht, weil wenn Gott in unser Leben tritt, dann meint er es gut. Und Zacharias rechnet eigentlich mit nichts. Und unsere Reaktion wäre wahrscheinlich genau wie die des Zacharias. Wie soll das gehen? Das ist doch alles so festgefahren. In seinem Fall, ich bin alt, meine Frau ist alt. Es ist unmöglich. An ihr haben sich schon viele Ärzte versucht, vielleicht auch psychosomatisch, viele Therapeuten. Und ich habe schon viele Freunde gefragt, meine Lebenssituation. Gott, die knackst nicht einmal du auf. Wirklich nicht? Typisch unsere Reaktion, wenn Gott uns helfen will, wenn er konkret in unser Leben eingreifen will, du mir helfen, für mich gibt es da keine Hoffnung mehr, selbst nicht von dir, von Gott. Aber es gibt auch eine andere Klage. Ach Gott, jetzt kommst du. Die ist auch vorstellbar. Damals hättest du kommen sollen, als mich meine Freundin verlassen hat. Ja, da hätte ich Hilfe gebraucht. Damals hättest du kommen sollen, als ich meine Arbeitsstelle verloren habe. Da hätte ich Hilfe gebraucht. Wo warst du denn da? Hast du dich da auf irgendeiner Wolke Nummer 17 mit Singen beschäftigt und mich vergessen? Wir klagen Gott auch an. Wir ziehen ihn auch vor Gericht. Seien wir ehrlich. Wir wissen nicht, dass die ganze Zeit die Augen des Vaters auf uns geruht haben, dass wir eigentlich doch nicht einen Schritt gegangen sind, den er nicht gesehen hat, dass wir nicht eine Situation erlebt haben, die er nicht kannte, dass er wohl Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hätte, wenn das der richtige Zeitpunkt gewesen wäre. Gott handelt aber dann, wenn es richtig ist für ihn und nicht dann, wenn wir es mit Gewalt herbeizwingen wollen. Jetzt setzt Gott den Himmel in Bewegung. Zacharias, jetzt soll dir das gesagt sein. Und was ist in deinem Leben so unmöglich, dass du dir auf keinen Fall eine Hilfe, eine Heilung vorstellen kannst? Was ist in deinem und meinem Leben so unmöglich, dass du dir da keine Hilfe mehr vorstellen kannst? Genau da will Gott ran. Vielleicht aber auf eine andere Weise, als wir uns das vorstellen. Gott erhört unsere Gebete nicht auf die Weise, wie wir uns das denken. Wenn mein Sohn, Markus Laubvogel, jetzt sagen würde, Papa, also diese Weihnachten kriege ich aber wirklich endlich eine ganz schwere Maschine. Eine ganz große, schwere Maschine. Ich hätte gern so ein Motorrad mit 1000 Kubik. So ein richtiges Geschütz, ja? Dann würde ich sagen, tut mir leid, Junge, das würde ich dir echt gönnen. Aber das ist nichts für dich, noch nichts für dich. Dafür bist du noch nicht reif. Das würde dich fahren. Du könntest das nicht fahren. Das Gebet, die Bitte ist doch gehört. Die ist gehört, diese Bitte. Aber es ist nicht zum Heil für meinen Jungen. Und es ist nicht zum Heil von Gott für seine Kinder, wenn er alle unsere Gebete erhört. So erhört Gott Gebet. So will er helfen, dass uns in jedem Fall geholfen ist. So ist es für uns gut. Furchtbar, wenn wir dann nicht sensibel sind, sondern es so machen, wie mir ein Schüler erzählte, der in den 80er Jahren, wo es etwas heißer herging mit Okkultismus, ich auch in den Schulunterrichtsstunden dieses Thema hatte. Und einer erzählte mir hinterher, kann ich Sie nochmal sprechen, Herr Pfarrer? Ja, dann kam es raus, er hatte eine Freundin, die ihm dann weggelaufen war. Dann hat er erst zu Gott gebetet, dass er sie ihm zurückbringt. Die war viel älter als er, die war eben vielleicht nicht die Richtige, ich weiß es nicht. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn gemacht, warum kommst du denn? Ja, dann habe ich zu Satan gebetet. Und da habe ich dann was erlebt. Gott hat mich nicht erhört, er hat sie mir nicht zurückgebracht. Aber ich habe dann mit Satan was erlebt. Ja, was hast du denn erlebt? Ja, ich habe Stimmen gehört in meinem Zimmer. Sag ich, was haben die Stimmen denn gesagt? Ja, Tod. Und alle Kerzen sind ausgegangen und so weiter. Wir können uns auch woanders hinwenden. Und dann erleben wir auch was. Auch Kräfte. Das sind auch Kräfte. Aber wir sollten die Geduld haben, zu wissen, Gott hört zum richtigen Zeitpunkt. Hier ist es so, das verschlägt einem die Sprache. Und das ist wahr, dass es einem die Sprache verschlagen kann. Und wenn Gott in unser Leben eingreift, dass man einfach stumm wird und nichts mehr sagen kann, sondern fassungslos davor steht, welch große Dinge Gott tut. Es gibt auch die Möglichkeit, dass einem die Sprache verschlägt, weil man zweifelt und weil die Schuld einem den Mund verschließt. Aber hier war es so, der Engel musste ihm sagen, ja, du wirst nicht mehr reden können, denn du gehst jetzt aus dem Allerheiligsten heraus und die Leute werden dich sehen und du wirst nur noch schweigen, bis der Sohn geboren wird und du ihn Johannes nennst. Und dann bricht dieser Lobgesang aus, der als Predigttext gelesen wurde. Was dann auch geschieht. Aber 9 Monate lang war Zacharias stumm. Es war seine Schuld, dass er nicht mit Gott gerechnet hat, seine Schuld, dass er Gott nicht geglaubt hat. Es gehört zu den schlimmsten Sachen in unserer Zeit, dass wir sprachlos geworden sind. Sprachlos in Bezug auf unseren Glauben, sprachlos, wenn die Ehen tot sind, weil sich die Ehepartner anschweigen, bestenfalls eben dann der Fernseher sprechen darf, stellvertretend. Wenn Eltern und Kinder sich nichts mehr sagen, das ist furchtbar, wenn Sprachlosigkeit einzieht, das finde ich furchtbar. Wenn man nicht mehr beten kann, es sei denn, man will Sünde bekennen und dann wird einem der Mund wieder geöffnet. Herr, hier bin ich, erbarme dich meiner. Ich bringe dir was du haben willst. Das sind die Probleme meines Lebens. Und wo man Schuld festhalten will, wo man mit Gott nicht reden will, was, weil etwas zwischen einem steht, da kann sich kein Gespräch entwickeln, da kann keine Bitte mehr kommen, da kann er auch nicht mehr hören. Mit der Schuld deines Lebens unterbrichst du die Lebenszufuhr, die Gott dir geben will. Man schneidet sich ab vom Leben, Schuld macht stumm. Und manchmal sieht man es den Leuten im Gesicht an. Man kann nicht mehr mit ihm reden. Und so bleibt da nichts anderes übrig, auf die dumme Frage von mir, wie geht's dir? Und sagt, ja, es muss halt. Dann redet man mit diesen Höflichkeitsfloskeln, damit man so bei den Menschen gut durchkommt. Aber dafür, damit können wir doch nicht vor Gott reden. Auch mit ein paar Höflichkeitsformeln, wie geht's dir? Muss ja. Ist doch albern, vor Gott so zu treten, weil Gott einem doch sowieso ins Herz schaut. Manchmal steht es den Leuten im Gesicht. Aber vor Gott brauchen wir uns doch nicht zu verstecken hinter Form, also hinter Höflichkeitsfloskeln. Da können wir die Schuld doch beim Namen nennen. Da muss die Gnade ran. Wenn ich Luther wäre, naja, der hätte hier ganz anders gepredigt, da würde ich sagen, die Gnade, Zitat, die Gnade öffnet dir das Maul, dass du widersprechen kannst. Dann entsteht wieder Kommunikation. Die Sünde schafft zusammengebissene Lippen. Aber Gnade schenkt offenes Herz und deswegen auch wieder offenen Mund. Gott redet mit uns heute, in dieser Adventszeit, morgen und wir dürfen auch mit ihm reden. Was haben wir ihm zu sagen? Zacharias hatte eine Menge zu sagen. Nach 9 Monaten, als das Kind geboren war, als er erkannt hat, dass er in Wirklichkeit gar nicht gläubig war, dass er von Gott, dem lebendigen Gott, eigentlich nichts mehr erwartet hatte und Gott damit Lügen gestraft hatte, da hat er ihn gepriesen. Nach 9 Monaten, als das Kind geboren war, bei der Beschneidung, also an der Stelle, an der in der christlichen Kirche die Taufe heute ist, Judenbeschneidung, Christentaufe, fragen die Verwandten, wie soll das Kind heißen? Und sie fragen die Frau, die konnte ja reden. Und sie wollen das Kind nennen, wie man den Vater nennt, Zacharias. Und die Mutter sagt, nein, nein, Johannes. Die Verwandten sagen, es gibt doch gar keinen Johannes in der Familie. Was soll dein Opa sagen, wenn das Kind auf einmal anders heißt wie er? Ja? Und wir kennen das Problem. Aber da greift Zacharias ein und schreibt auf eine Tafel, weil noch kann er nicht reden, er soll Johannes heißen. Und nach Gottes Wort und Gebot halt, jetzt gehorcht er. Und er wird Johannes genannt und Gott löst dem Zacharias nach diesem Gehorsamsschritt die Zunge und er kann wieder reden und er kann wieder singen. Und dann fängt er an zu staunen und drückt dieses Staunen aus in diesem herrlichen Lied. Ich kann das eben auf Deutsch gar nicht so ausdrücken, wie das auf Hebräisch ein Lobgesang wäre. Was wir eben gehört haben, war der Lobgesang des Zacharias. Es gibt wie ein alttestamentlicher Psalm in der Weihnachtsgeschichte bei Lukas 3, Lobgesänge, 3 Psalmen. Kriegen wir die zusammen? Ist der vom Zacharias? Von der Maria? Der Lobgesang der Maria? Und nach der Geburt? Von Simeon. Also im Grunde 3 Psalmen, neutestamentliche Lobgesänge, Psalmen. Lesen Sie die mal in der Adventszeit. Auch allein nur in der Weihnachtsgeschichte von Lukas. Und er singt und lobt von der Gnade, die nur durch Christus kommt, obwohl es doch um die Geburt seines Sohnes geht. Und dann erst kommt er auf seinen eigenen Sohn zu sprechen, der vor dem Heiland, vor dem Messias hergehen wird und ihn nochmal ankündigen wird. Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, aber der nach mir kommt. Gott loben ist also Leben, öffnet dir wieder die Zunge. Und wenn dein Leben nicht ein Gotteslob ist, dann ist es kein Leben. Es gibt viele Stichworte in diesem herrlichen Lied. Ich nenne nur noch mal eins. Eines heißt Barmherzigkeit. Lesen Sie mal selber nach. Es gibt wenig schöne Worte, die uns so viel trösten können wie dieses Wort. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit heißt, Gott hat ein Herz mit den Elenden. Gott erbarmt sich. Er tritt nicht noch mal drauf, wenn sie schon unten sind. Er tritt nicht noch mal zu, wenn sie schon geschlagen sind. Er ist barmherzig. Das ist unsere Rettung. Ich wünsche allen, dass wir noch was erwarten von Gott in diesem Advent, in unserem Leben, und dass es auch diesen Advent geschieht, dass wir Gott real erleben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.